Ja, das ist genauso, wie Herbert das gesagt hat. Predigen um Geld gibt es bei uns in der Gemeinde nicht, weil wir brauchen es auch gar nicht. Also die Gemeinde braucht es nicht, dass wir um Geld predigen oder dass jemand, sage ich mal, so manipulative Predigten hält, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt spenden oder so. Das Interessante ist trotzdem, irgendjemand hat mal eine Statistik gemacht, der hat mal geguckt, über welche Themen hat Jesus eigentlich gepredigt. Und wenn man das mal zusammenzählt und guckt, wie oft hat er über Geld und Besitz und Übergeben gesprochen, dann sind es, glaube ich habe mir die Zahlen nicht genau gemerkt, aber ich glaube 68 oder 70% aller Predigten, die er gehalten hat, also mehr als zwei Drittel aller Predigten, hat er über dieses Thema gehalten. Aber bei ihm genau das Gleiche wie bei uns. Er hat nie das gemacht, um Leute irgendwie zum Spenden zu animieren oder um Geld selber einzusammeln, sondern eigentlich ging es ihm dabei mehr um die Menschen, die die Predigten gehört haben und wie sie mit ihrem eigenen Besitz umgehen, wie sie eine neue Sicht vielleicht auch auf ihren eigenen Besitz bekommen können und wie sie aber auch eine Perspektive für das Königreich Gottes bekommen. Also wie wichtig das auch ist, dass wir im Reich Gottes versorgt sind, sozusagen auch mit allem, was wir in einer Gemeinde machen. Wie gesagt, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe ja, wie Herbert schon gesagt hat, vor 2 Wochen damit angefangen. Da ging es schon mal um dieses Thema der Herzenshaltung. Das war so das erste Thema gewesen, wo ich sehr stark über die Herzenshaltung auch gesprochen hatte. Einer der Sätze, den ich da gesagt habe, war zum Beispiel, der Umgang mit deinen Finanzen hat etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Und das ist genau das, was Jesus auch gemacht hat. Jesus hat nicht Geldpredigten gehalten, um Geld zu sammeln. Er war ja eigentlich eher jemand, der ausgegeben, der verteilt hat, der Heilung verteilt hat, der auch manchmal Brot verteilt hat, wenn 5.000 Leute gespeist werden mussten. Aber wie gesagt, es geht eigentlich auch sehr stark um uns und um unsere eigene Einstellung auch dazu. Also deswegen beleuchten wir das auch ab und zu momentan in Predigten, dass wir ein bisschen Orientierung geben, auch über diese Frage, wie kann ich mit meinem eigenen Geld und Besitz umgehen, wie viel ist gut in die Gemeinde zu geben und einfach so ein bisschen Orientierung für uns. Denn, wie gesagt, unser Umgang mit den Finanzen hat wirklich auch was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Wir haben in der letzten Predigt zum Beispiel auch hier so ein paar Sachen gesagt. Ich habe hier die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst, falls du vielleicht nicht da warst. Also Gott hat sich selbst komplett gegeben. Das war so eine Sache, wo ich darüber gesprochen habe, dass Gott sich wirklich selbst komplett hingegeben hat und dass er uns diese Hingabe vorgelebt hat. Jesus hat das auch gemacht. Bei Jesus sehen wir das, dass er sich komplett für uns hingegeben hat als Opfer, damit wir in Freiheit leben können. Und damals habe ich auch gesagt, dass Gott damit sozusagen die Messlatte relativ hochgelegt hat, also dass er uns das vorgemacht hat, was Hingabe bedeutet. Und wie Herbert auch schon gerade eben gesagt hat, es gibt gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass Gott unser Versorger ist, weil er sich selber als unser Vater betrachtet und weil er gesagt hat, wenn schon ein Vater seinem Kind niemals einen Stein geben würde, wenn das Kind kommt und um Brot bittet, warum sollte ich als Gott, der ich euer Vater bin, warum sollte ich sowas machen? Das waren zum Beispiel auch so ein paar Aspekte gewesen. Dann haben wir uns angeschaut, den Lebensstil der Hingabe bei den ersten Christen. Die haben also das gesehen, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat, mit welcher Hingabe Gott uns gegenübertritt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir probieren das mal aus, dass wir genauso in dieser Hingabe leben. Also du kannst diese Predigt auch im Internet anhören, die ist da schon auf unserer Webseite zu finden. Und da gibt es also diese Grundlage, wo ich einfach ein bisschen über unsere Herzenshaltung auch beim Geben gesprochen habe. Ganz konkret geht es jetzt heute Abend um den Zehnten, weil das ja auch in Gemeinden oft gefragt wird, soll ich jetzt den Zehnten geben? Ist es überhaupt biblisch heutzutage noch, den Zehnten zu geben? Was steckt überhaupt dahinter? Also wie kommt Gott überhaupt auf diese Abgabe mit dem Zehnten? Und deswegen schauen wir uns mal an, was die Bibel dazu sagt, zu dem Zehnten, aber auch welche geistlichen Prinzipien dahinter stecken, also was Gott sich eigentlich so damit gedacht hat. Genau, das waren so Prinzipien, die wir letztes Mal auch angeschaut haben. Und das war so ein Satz auch ein bisschen gewesen, wo wir gesagt haben, wie viel von dem, was mir gehört, soll ich Gott geben? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Die ist auch gut, die Frage. Die ist nicht schlecht, diese Frage. Aber wir haben letztes Mal so den Fokus einfach ein bisschen umgedreht und haben mal gesagt, wie viel von dem, was Gott gehört, soll ich eigentlich für mich verwenden? Und das ist auch eine Sache, die uns heute beim Zehnten wieder begegnen wird, dass einfach so der Fokus mal ein bisschen umgedreht wird. Also der Zehnte ist eine Abgabe, die zu Zeiten der Bibel in der ganzen Welt bekannt war. Das gibt es also nicht nur bei den Juden und nicht nur beim Volk Israel, sondern bei ganz vielen Völkern im Altertum gab es bereits den Zehnten als Abgabe. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Also es gab die Möglichkeit, dass man einmal 10% seines Besitzes gegeben hat als einmalige Spende. Das kam natürlich eher selten vor. Was es aber auch gab, ist, dass man regelmäßig den 10. Teil seines Einkommens, also 10% seines Einkommens gegeben hat. Das Interessante ist, wenn man sich alle Bibelstellen zum 10. anschaut, dann spricht die Bibel gar nicht davon, dass der 10. eine Forderung ist, die Gott an uns stellt. Also Gott sitzt jetzt nicht irgendwie so da und guckt sich so seine Nachfolger an und sagt so, jetzt wäre es aber mal ganz gut, wenn ihr alle den 10. geben würdet. Das ist nicht der Fall. Sondern Gott hat uns Menschen als allererstes Gutes gegeben. Das ist eine Sache, die kann man im Alten Testament von vorne bis hinten kann man das immer wieder lesen, dass Gott sagt, ich bin derjenige, der euch versorgt. Ich bin derjenige, der euch gute Gaben gegeben hat. Ich bin derjenige, der euer Versorger ist, der euch auch Segen manchmal sogar richtig im Überfluss gegeben hat. Und was ist jetzt der 10.? Wenn wir den 10. geben, dann reagieren wir sozusagen auf das, was Gott Gutes getan hat. Also Gott ist der Erste, der damit angefangen hat, was Gutes zu tun. Und wir sind einfach nur diejenigen, die darauf reagieren, indem wir den 10. geben. Also den 10. zu geben, das ist immer ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das bedeutet, dass wir eine Antwort darauf geben, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Die erste Erwähnung des 10. in der Bibel ist schon relativ früh. Bei Abraham, einer der Stammväter des Volkes Israel. Abraham hatte einen Neffen Lot, der gefangen genommen und entführt worden war. Da gab es so eine Geschichte, wo der einfach mal entführt wurde. Und dann musste Abraham mit Kriegsleuten losziehen und musste seinen Neffen wieder befreien. Das ist ihm mit Gottes Hilfe auch gelungen. Und nachdem Abraham dann durch Gottes Hilfe siegreich mit seinem Neffen Lot wieder nach Hause gekommen ist, geschah Folgendes, das lesen wir in 1. Mose 14. 1. Mose 14, Vers 17 bis 20. Und als er, also Abraham, zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, das heißt übersetzt der König der Gerechtigkeit, der König von Salem, das kann heißen eben der König des Friedens oder auch der König der Stadt Salem, was später dann Jerusalem war. Dieser König Melchisedek, der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, also er segnete Abraham und sprach, gesegnet oder gepriesen sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet oder gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger oder deine Gegner in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Das ist das erste Mal, dass der 10. in der Bibel erwähnt wird. Dieser Melchisedek ist eine ganz interessante Person im Alten Testament. Man muss wissen, dass das Land Israel damals ja noch gar nicht existiert hat. Also Abraham kam ja aus Ur in Chaldäa, ist nach Kana angekommen, also in ein total heidnisches Land, wo anscheinend niemand an Gott glaubte. Das sieht lange Zeit im Alten Testament so aus, als ob Abraham in diesem ganzen heidnischen Land der Einzige ist, der an Gott glaubt und Gott auch anbetet. Aber auf einmal begegnet er hier in unserer Geschichte dem König der Stadt Salem, die erst viele hundert Jahre später dann tatsächlich von den Israeliten oder von den Juden erobert wird und dann zur Hauptstadt Jerusalem ausgebildet wird. Und dieser König, Melchisedek, wird als König des Friedens und als Priester Gottes bezeichnet, also als Priester dieses Gottes, den Abraham auch angebetet hat und dem auch wir nachfolgen. Und Abraham gibt ihm dem 10. von allem. Im Hebräerbrief im Neuen Testament wird uns dann ein bisschen mehr noch erklärt, wer eigentlich dieser Melchisedek war. Das bleibt so im Alten Testament ein bisschen nebulös oder wir wissen es nicht so ganz genau, wer das jetzt war. Aber im Hebräerbrief erfahren wir deutlich mehr noch über diese Person. Wenn ihr wollt, könnt ihr das zu Hause auch mal nachlesen. Das ist im Hebräerbrief, das Kapitel 7. Das können wir jetzt hier nicht ganz lesen, sonst würden wir uns zu weit vom Thema des 10. auch entfernen. Aber ihr könnt euch das mal anschauen. Es wird mindestens 5-mal in diesem Hebräerbrief gesagt, dass Jesus für uns ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks war und dass dieses Priestertum von Melchisedek und auch das Priestertum von Jesus über diesem bekannten Priestertum stand, was es später mit Aaron gab, der diese typische Priesterfamilie sozusagen in Israel begründet hat. Also das bedeutet, der Zehnte hat auch für uns eine Bedeutung, weil es eben im Neuen Testament diese Beziehung zwischen Jesus und Melchisedek gibt, wo die beiden so miteinander verglichen werden. Also wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr euch das mal im Hebräerbrief in Kapitel 7 anschauen. Da wird es näher erläutert. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie es mit dem Zehnten im Alten Testament dann weiterging. Als Israel dann so als eigenes Volk konstituiert wurde, am Sinai gab es ja dann die Gesetzgebung, wo Mose von Gott auch das Gesetz für dieses Volk Israel bekommen hat. Und da lesen wir einen wichtigen Abschnitt auch zum Zehnten, wo das dann erläutert wird. Und zwar ist das in 3. Mose 27, Vers 30 bis 34. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab des Hirten vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist, und darf es nicht vertauschen. Wenn man es dennoch irgend vertauscht, wird es selbst heilig bleiben. Das Eingetauschte aber wird heilig werden. Es darf nicht eingelöst werden. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israel aufgetragen hat. Also hier sehen wir auch wieder so ein paar Dinge, die wir in der ersten Predigt schon besprochen hatten. Wir hatten gesagt, wir denken immer, dass unser Besitz uns gehört und wir geben Gott etwas von unserem Besitz ab. Aber auch hier wird wieder ganz klar gesagt in dieser Stelle, der Zehnte, der gehört schon längst Gott. Also man braucht gar nicht drüber diskutieren, ob man den Zehnten gibt oder nicht. Er gehört sowieso schon Gott. Das steht da. Er gehört dem Herrn. Und sogar noch mehr als das, es steht da, der Zehnte ist Gott heilig. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir auch schon eine Predigtserie zur Heiligkeit hatten in diesem Jahr. Und da habe ich ein bisschen auch definiert, was das Wort heilig bedeutet. Heilig bedeutet, dass eine Sache ausgesucht ist, dass sie abgesondert ist, dass sie Gott geweiht ist. Und das sagt Gott hier über den Zehnten. Also der Zehnte ist für Gott ausgesondert, er ist Gott geweiht und er ist für Gott heilig. Also diese Stelle sagt ganz klar, der Zehnte gehört Gott und darüber muss man eigentlich gar nicht großartig diskutieren. Jetzt schauen wir uns mal an, was sollten die Israeliten eigentlich damals als Zehnten abgeben? Damals war es ja so, dass die Leute überwiegend zu einem ganz großen Teil in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Also Ackerbau, Viehzucht, Obstanbau, das waren so die Hauptbeschäftigungsfelder, wo die Leute gearbeitet haben. Und sie sollten eben in Naturalien, also von diesen Ernteerträgen, die sie hatten, sollten sie 10% abgeben. Alles, was sie da so in der Viehzucht oder im Obstanbau erwirtschaftet haben, davon gehörte 10% Gott. Damit wird auch eine Frage beantwortet, die heutzutage manchmal auch in Gemeinden gestellt wird. Manchmal überlegt man sich ja, wir haben ja heute ein anderes System, wir verdienen ja Geld, was auf unser Konto überwiesen wird. Und dann geht da manchmal auch schon vorher ziemlich viel Geld ab. Wir bezahlen Steuern, wir bezahlen Geld in die Sozialversicherungskasse. Und dann stellen manche Leute die Frage, ja, von was soll ich denn jetzt eigentlich den Zehnten geben? Soll ich den Zehnten vom Brutto oder den Zehnten vom Netto geben? Also für mich deuten alle diese Bibelstellen, auch wo Gott im Alten Testament über den Zehnten spricht, darauf hin, dass der Zehnte vom Brutto gemeint ist. Also praktisch in dem Moment, wo die Ernte kommt, dass davon 10% abgegeben werden. Also vom Brutto sozusagen. Wie gesagt, das ist auch eine Sache, wo wir in unserer Gemeinde keine konkrete Vorgabe machen. Das ist eine Sache, das kannst du mit Jesus dir einfach mal überlegen. Kannst mal gucken und mit ihm sprechen, wie du das machen sollst. Ich habe zum Beispiel so eine Gewohnheit mir auch angeeignet, wenn ich dann meine Steuererklärung gemacht habe und ich kriege eigentlich jedes Jahr auch eine Steuerrückerstattung, weil ich relativ viel von der Steuer auch absetzen kann, dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich von dem, was ich an Steuerrückerstattung vom Finanzamt bekomme, davon gebe ich auch nochmal den Zehnten. Das kann man so als Orientierung sich mal angucken. Wie gesagt, wir machen da keine klaren Vorgaben. Schau dir das einfach mit Jesus zusammen an und er wird dir sagen, auch was für dich persönlich dran ist. Interessant ist allerdings auch bei dieser Bibelstelle, dass der Zehnte immer direkt nach der Ernte abgegeben wurde. Also nicht irgendwie später. Das ist auch eine Sache, die wir in Gemeinden manchmal erleben. Manchmal kommen dann Leute zu uns und sagen, oh, habt ihr schon gemerkt, ich habe in diesem Monat noch gar nicht meinen Zehnten gegeben, ich mache es jetzt aber. Also das ist für uns immer fast ein bisschen lustig, sage ich mal, weil von uns kontrolliert das gar niemand. Also wir machen zwar eine Buchführung, dass wir gucken, was kommt da rein an Spenden, aber wir gucken jetzt nicht, hat der schon gespendet, hat der schon gespendet, hat der schon seinen Zehnten bezahlt? Das macht gar niemand von uns, weil das geht uns ja auch gar nichts an. Das ist ja eine Sache zwischen dir und Gott, ob du deinen Zehnten gibst und wann du ihn gibst oder wie viel du auch gibst. Das ist eine Sache, das protokollieren wir einfach nur. Das geht uns eigentlich auch gar nichts an, wie viel das du da gibst. Aber manchmal erleben wir das halt, dass Leute kommen, die fast wie so ein schlechtes Gewissen haben, die dann sagen so, ja, ich hab's vergessen, ich mach's aber noch. Das, was wir hier im Alten Testament und auch an vielen anderen Stellen in der Bibel sehen, ist, dass der Zehnte immer gleich am Anfang gegeben wird. Also das ist auch eine Sache, das kann man sich mal überlegen, dass du sagst, ich denke gar nicht drüber nach, ob ich den Zehnten überhaupt gebe, sondern ich gebe ihn direkt, nachdem das Geld angekommen ist. Das ist eine Sache, das kannst du mal ausprobieren, weil dann kommst du auch nicht in diese Gefahr, dass du am Monatsende gucken musst, so, oh, reicht es jetzt noch, dass ich den Zehnten geben muss oder muss ich mir das jetzt merken für den nächsten Monat, dass ich es da nicht vergesse? Ich wollte das nur mal als Anregung mitgeben, probier das mal aus, einfach so, wie das auch Gott vorgesehen hat, den Zehnten einfach gleich am Anfang des Monats abzuziehen und den zu geben und ich bin sicher, du wirst irgendeine Art von Segen dadurch auch erleben. Probier es mal aus, weil Gott hat gesagt, er wird dich versorgen. Also, dass du hinterher zu wenig hast oder dass es dir nicht zum Leben reicht, wenn du mit Gott lebst und er hat dir das gesagt, dass du das so machen sollst, dann wird er dich mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott zu dir sagt, gib den Zehnten in voller Höhe gleich am Anfang des Monats und dann würde er dich den Rest des Monats hungern lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also mit so einem Gott lebe ich nicht zusammen. Glaube ich nicht, dass Gott sowas machen wird. Interessant ist auch, dass die Israeliten bei der Abgabe des Zehnten in Naturalien keine Auswahl treffen durften. Also man kann sich das ja vorstellen, du hast da jetzt alle möglichen Sachen geerntet, du hast da Obst und Gemüse und alles geerntet und dann schaust du dir da so deine Ernte an und dann sagst du, oh, da ist jetzt so ein Korb, da sind die Früchte schon irgendwie ein bisschen angedatscht oder ist das Gemüse schon irgendwie ein bisschen besonders reif, das kann man vielleicht auf dem Markt nicht mehr so gut verkaufen. Das sortieren wir jetzt mal aus und das geben wir jetzt mal als Zehnten für Gott. Oder du stehst vielleicht vor deiner Schafherde, die sind dann vielleicht so in so einem Zaun, da guckst du dir so deine Schafe oder deine Kühe, deine Tiere, schaust du dir so an und da sagst du, ah, da hinten so in der Ecke, das sind so die Tiere, die sind so ein bisschen schwach, die sind irgendwie ein bisschen krank auch die ganze Zeit, also wahrscheinlich werden die nicht so viel Milch geben, wahrscheinlich werden die nicht so viel Fleisch abliefern und so. Die nehmen wir einfach mal und die geben wir Gott als Zehnten, so, das ist ja für Gott gut genug, ne? Also ich habe sowas schon erlebt, auch dass Leute mit so einer Herzenshaltung auch ihren Zehnten gegeben haben. Und Gott sagt, das ist falsch. Er sagt zu den Israeliten ganz klar, ihr sollt nicht auswählen, ihr sollt keine Auswahl treffen. Und er gibt ihnen, gerade für die Tiere zum Beispiel, gibt er ihnen eine konkrete Anleitung, wie sie das machen können. Also als Viehhirte hat man ja normalerweise so einen Stab. So, ihr kennt das auch vom Weihnachtsspiel, ne? Wie der Hirte da immer mit seinem Stab steht. Und da sagt er, halte einfach den Stab so. Und dann lasst ihr immer unten drunter die Tiere durchlaufen. Das heißt, die Tiere laufen hier dann unter dem Stab durch. Dann wird immer durchgezählt von 1 bis 9. Das behältst du selber. Dann kommt Schaf Nummer 10. Das wird rausgenommen und das gehört Gott. Dann laufen sie wieder durch. 1 bis 9. Das behältst du selber. Nummer 10 gehört Gott. Also es wird gar keine Auswahl getroffen. So, die laufen einfach darunter durch. Und jedes zehnte Schaf, das gehört Gott. So einfach ist das. Und dann kommst du nämlich auch nicht in diese Gefahr, dass sich in deinem Kopf vielleicht sowas einbürgern könnte, dass du sagst, oh ja, ich nehme mal das, was jetzt hier nicht so gut ist und so, und das, für Gott reicht das ja. Das ist eine Sache, wenn du so denkst, kannst du das auch ablegen, dadurch, dass du sagst, Gott hat was Gutes für mich getan. Er hat wirklich das Beste, was Gott hatte, das habe ich auch in der ersten Predigt gesagt, Gott hat das Beste, was er hatte, seinen Sohn, hat er für uns gegeben. wie ich gesagt habe, er hat diese Messlatte der Hingabe, die hat er wirklich sehr hoch gelegt. Und da kannst du sagen, okay, wenn das wirklich so ist und ich lebe mit diesem Gott zusammen, dann will ich auch die entsprechende Antwort darauf geben. Dann will ich auch das Beste, was ich habe, für Gott geben und ihn nicht irgendwie mit dem Ausschuss, sage ich mal, abspeisen. Für was wurde der Zehnte denn jetzt verwendet? Also wenn die Israeliten den Zehnten gegeben haben, für was wurde das verwendet, diese ganzen Naturalien? Das lesen wir in 4. Mose Kapitel 18. Gibt es mehrere Verse. 4. Mose 18, Vers 21 schreibt er über die Leviten. Und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Also als Israel dann schließlich das Land Kanaan erobert hatte, wurde da eine Aufteilung gemacht. 12 Stämme gab es ja. Und Gott hat von Anfang an gesagt, ich habe mir einen Stamm ausgesucht. Das ist der Stamm Levi. Den habe ich für mich sozusagen reserviert. Und diese Leviten, die reserviere ich mir für spezielle Dienste. Also die Leviten sind zum Beispiel die Lobpreiser, das sind die Anbeter. Das sind diejenigen, die Lobpreisdienst machen im Heiligtum. Zuerst an diesem Zelt, was sie da hatten, später in Jerusalem, dann in dem Tempel, den sie gebaut haben. Die Leviten sind zuständig für die Anbetung. Dann waren die Leviten zum Beispiel auch zuständig als Torhüter. Sie waren praktisch wie unsere Ordner, die da hinten sitzen und die immer mal wieder durch die Tür gucken, wer kommt da jetzt gerade zur Tür rein. So einfach ein bisschen nach der Ordnung auch gucken, wer sind die Leute, die hier so rein und raus gehen. Das war zum Beispiel auch eine Aufgabe, die die Leviten hatten. Und sie haben ganz viele Hilfsdienste auch gemacht im Tempel. Sie haben da die Gerätschaften beaufsichtigt. Und das ist, wird im Alten Testament wird das alles ganz klar geregelt. Da gibt es richtige Listen auch, wer hat wann Lobpreisdienst. Da steht auch drin, die sollen üben. Also die sollen sich auch mit ihren Instrumenten beschäftigen. Da steht auch drin, die sollen Gott laut loben. Also da gibt es richtige Arbeitsanweisungen auch für die Leviten, wie die ihren Dienst machen sollen. Und die Konsequenz war, die Leviten haben keinen Landbesitz im größeren Stil bekommen. Die haben so kleinere Ländereien, kleinere Orte, kleinere Städte auch bekommen, wo sie wohnen konnten. Aber sie haben keinen großen Landbesitz bekommen, wo sie dann im großen Stil Landwirtschaft machen und wirklich auch Geld erwirtschaften konnten. Und Gott hat gesagt, ich habe mir diese Leviten, habe ich mir ausgesucht als besonderen Stamm für mich. Und jetzt habe ich diesen Zehnten, den das ganze Volk Israel abgibt, den habe ich dazu bestimmt für die Versorgung der Leviten. Also, und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit. Also er sagt, das steht ihnen zu. Diesen hauptamtlichen Mitarbeitern am Haus Gottes steht der Zehnte zu. Jetzt war es aber so, dass es außer den Leviten auch noch die richtigen Priester gab, also die, die wirklich von Aaron abstammen, die für den Priesterdienst im Tempel berufen worden sind, die dann die Opfer gemacht haben. Und das wird ja auch im Alten Testament alles beschrieben, was die Aufgabe der Priester waren. Und jetzt sagt Gott in 4. Mose 18, selbes Kapitel, Vers 27 bis 28, jetzt spricht er mit den Leviten, euer Hebopfer wird euch angerechnet werden, wie das Getreide von der Tenne und wie die Fülle von der Kelterkufe. So sollt auch ihr ein Hebopfer für den Herrn abheben von allen euren Zehnten, die ihr von den Söhnen Israel nehmt, und davon das Hebopfer für den Herrn Aaron, dem Priester, geben. Also die Leviten sollten im Prinzip genau das Gleiche machen wie die Israeliten. Das, was sie alles an Zehnten von Israel bekommen haben, davon sollten sie wieder 10% wegnehmen und sollten es den Priestern für ihre Versorgung geben. Also das ist ganz interessant, wie Gott sich das ausgedacht hat, dass er gesagt hat, es gibt gewisse Leute in meinem Volk, die habe ich für den Dienst an meinem Heiligtum reserviert, aber gleichzeitig habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie ich die versorge. Also sowohl die Leviten als auch die Priester, die waren ein Teil dieser Versorgung, und deswegen war es auch ganz wichtig, dass die Israeliten wirklich treu ihren Zehnten gegeben haben, damit die hauptamtlichen Mitarbeiter tatsächlich auch versorgt sind. Interessant ist, wenn man sich das so anschaut, die Israeliten mussten ihren Zehnten in Naturalien nach Jerusalem bringen und dort im Tempel abgeben. Aber das Interessante ist, damit war der Zehnte für sie gar nicht komplett weg, sondern sie haben von diesem Zehnten sogar selber profitiert. Das ist eine Sache, die habe ich ganz lang auch nicht gewusst, habe ich jetzt aber wiederentdeckt im Alten Testament. Und da steht in 5. Mose, Kapitel 12, Vers 17 bis 19. In deinen Toren darfst du nicht essen den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öles, noch die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe, noch irgendetwas von deinen Gelübden, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, das gibt es also auch noch zusätzlich, freiwillige Gaben, darf man trotzdem natürlich geben, über den Zehnten hinaus, noch das Hebopfer deiner Hand, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, also eben zuerst dieses Zelt, später dann der Tempel in Jerusalem, dort sollst du es essen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen an allem, was deine Hand erworben hat. Hüte dich, dass du den Leviten ja nicht im Stich lässt, alle deine Tage, die du in deinem Land lebst. Das heißt also, die Israeliten haben das, was sie an Zehnten ausgesondert hatten von ihren wirtschaftlichen Erträgen, das haben sie nach Jerusalem transportiert. Und einen Teil davon sollten sie für ein Fest, für eine Party verwenden, für eine Opferparty verwenden, also für ein Freudenmahl. Das heißt, sie sollten zusammen mit den Leviten, also mit diesen hauptamtlichen Dienern am Haus Gottes, die in ihrer Nähe wohnten, die also für ihre geistliche Versorgung zuständig waren, zusammen mit diesen Leviten sollten sie in Jerusalem ein fröhliches Fest feiern und sollten einen Teil von diesem Zehnten einfach essen. Gemeinsam mit den Leviten. Und das war eine Anordnung Gottes. Also manche Leute denken ja immer, Gott ist so ein Spielverderber und er gönnt uns nichts Gutes. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr eine Party feiert und ich möchte, dass ihr fröhlich seid. Also es ist eine Anordnung Gottes. Du sollst dich freuen. Du sollst mit Dankbarkeit das genießen, was Gott dir gegeben hat. Und das gemeinsam eben mit dem Hauptamtlichen, der für dich zuständig ist, der für deine Versorgung zuständig ist. Und du sollst mit ihm ein Fest feiern. Das ist für mich der erste Hinweis darauf, dass der Zehnte als Ganzes auch in die eigene Ortsgemeinde gehört, also in die Gemeinde, die für mich zuständig ist. Man kann ja, wie diese Bibelstelle auch sagt, über den Zehnten hinaus geben. Man kann ja auch christliche Werke unterstützen, man kann auch Missionare unterstützen. Das ist eine sehr gute Sache. Aber das ist eine der Stellen, die für mich darauf hindeutet, dass der Zehnte als Ganzes in die eigene Ortsgemeinde gehört. Es gibt immer wieder, wenn man sich diese Stellen zum Zehnten anguckt, immer wieder diesen Fokus, wer sind die Menschen, die auch für deine geistliche Versorgung zuständig sind, und mit denen zusammen sollst du auch das genießen, was Gott dir Gutes getan hat, und sollst das auch feiern. Einen weiteren Hinweis darauf finden wir auch in 5. Mose 14. 5. Mose 14, Vers 28 bis 29. Da steht, am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen, das heißt in deiner Ortschaft abliefern, also wieder dieser Bezug zum eigenen Ort. Und der Levit, der bei dir am Ort wohnt, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Israeliten sozusagen mit ihrem Zehnten, den sie ausgesondert haben von ihren wirtschaftlichen Erträgen, dass sie das nach Jerusalem transportieren sollten, das sollten sie immer 2 Jahre am Stück machen. Also 2 Jahre lang sollten sie das machen, dass alles nach Jerusalem transportiert wird. Und dann in jedem dritten Jahr sollten sie den Zehnten bei sich zu Hause an ihrem eigenen Ort abliefern, an diesen Leviten, der dort wohnte und der für ihre geistliche Versorgung auch zuständig war. Das wird aus dem Alten Testament nicht so ganz deutlich, was die Leviten an den Orten, wo sie gewohnt haben, gemacht haben. Aber es ist eigentlich nicht schwer zu erraten. Also dadurch, dass die Lobpreiser zum Beispiel waren, denke ich mal, dass die Leviten vielleicht auch Musikunterricht gegeben haben oder dass sie einfach Leuten auch geholfen haben, Gott zu begegnen, dass sie einfach Leute auch unterrichtet haben in den Schriften und dass sie einfach sozusagen die Ansprechpartner auch waren, wenn jemand irgendeine Frage hatte. Also sie haben praktisch diese Betreuung vor Ort haben sie sichergestellt, weil ja die Leute nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst nach Jerusalem gehen konnten, wenn das dann irgendwie 100 oder 200 Kilometer waren. Das konnte man ja nicht machen. Man ist ja nur zu speziellen Festen dann nach Jerusalem gegangen. Und deswegen sagt Gott, jedes dritte Jahr sollt ihr das so machen, dass ihr euren Zehnten an dem Ort, wo ihr wohnt, abliefert. Ihr sollt es dem Leviten, dem Hauptamtlichen in eurer Gemeinde oder an eurem Ort, sollt ihr das geben. Und er wird sich dann um die Verteilung kümmern. Also die Aufgabe des Leviten war dann zum Beispiel auch, wie wir hier in dieser Stelle sehen, sich um die soziale Versorgung auch am Ort zu kümmern. Damals gab es ja kein Sozialsystem. Heute gehen wir aufs Sozialamt, wenn wir irgendein Problem haben. Wir haben ja schließlich auch vorher in die Sozialversicherung einbezahlt. Aber damals gab es überhaupt kein Sozialsystem, wenn Leute Witwen waren oder wenn Leute Waisen waren oder wenn Leute auch Flüchtlinge waren. Hier wird auch von Fremdlingen, also von Flüchtlingen gesprochen. Dann gab es eigentlich für die keine Versorgung. Und jetzt hat Gott das so eingesetzt, dass praktisch dann der Levit, der am Ort war, der war dann auch für die Verteilung zuständig und der hat geguckt, dass die sozial Schwachen an dem Ort dann auch unterstützt werden. Und deswegen war es auch ganz wichtig, dass die Israeliten wirklich jedes dritte Jahr ihren Zehnten auch dann im eigenen Ort abgegeben haben. Also das ist für mich ein weiterer Hinweis auch darauf, dass der Zehnte tatsächlich als Ganzes in die eigene Ortsgemeinde gehört. Was bekennt man damit, dass man den Zehnten gibt? 5. Mose 8, Vers 18. Also wir haben ja schon mal gesagt, vielleicht gibt es auch so Leute, die das fast ein bisschen mechanisch machen oder die sagen so, naja gut, dann mache ich das halt, dann gebe ich halt den Zehnten ab und an Gott und dann habe ich ja meine Ruhe und dann habe ich ja meine Pflicht erfüllt. Aber jetzt sagt Gott, 5. Mose 8, Vers 18, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Also wenn du vielleicht in so einer Haltung bist oder wenn du Leute kennst, die in so einer Haltung sind, die so sagen, so, naja, dann gebe ich halt meinen Zehnten und erfülle ich halt die Pflicht, die Gott so vorgesehen hat, dann sagt er, hallo, Moment mal, erstens geht es nicht um Pflichterfüllung und zweitens, überleg mal, die Tatsache, dass du hier Hände und Arme und alles Mögliche hast, vor allem, dass du auch einen Kopf mit Gehirnschmalz hast, den du für deine Arbeit verwenden kannst. Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin derjenige, der dir das gegeben hat. Du denkst, du hast alles mit deinen eigenen Händen oder mit deinem eigenen Kopf erwirtschaftet und du findest das vielleicht toll, was du alles erwirtschaftet hast und überlegst jetzt, wie viel dass du davon an mich abgibst. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich eigentlich derjenige bin, der dich mit all dem ausgerüstet hat? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich derjenige bin, der dich überhaupt dazu befähigt, dass du überhaupt arbeiten kannst, dass du überhaupt gerade stehen kannst, dass du überhaupt Augen hast, mit denen du was sehen kannst, dass du überhaupt einen Kopf hast, mit dem du denken kannst, mit dem du rechnen kannst, mit dem du diese ganze Arbeit, die du machst, überhaupt machen kannst? Also da geht es auch wieder sehr stark um diese Beziehung, dass Gott sagt, hey, du und ich, wir leben doch in einer Beziehung. Es geht doch gar nicht darum, irgendwelche strengen Regeln zu befolgen oder irgendwas abzuarbeiten oder irgendwelche Gesetze zu befolgen, sondern wir leben doch in einer Beziehung. Du und ich, wir leben doch in einer Beziehung. Guck doch mal, was ich Gutes für dich getan habe und guck doch mal, wie ich dich versorge. Und schau mal, was ich dir für Möglichkeiten gegeben habe, dass du selber auch Reichtum schaffen kannst mit deinen eigenen Händen und mit deinem eigenen Kopf. Also das ist wieder so eine Sache, wo ich merke, Gott klopft so an die Herzenstüre. Das ist so, manchmal, wenn wir uns vielleicht so in Gedanken irgendwie fast ein bisschen verloren oder so ein bisschen verbohrt sind, dann kommt er und klopft und sagt so, hallo, guck mal, ich bin da, ich bin derjenige, der das Ganze gemacht hat, ich bin derjenige, der dir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, zu arbeiten und gute Dinge auch zu erwirtschaften. Wie ging das jetzt weiter mit den Israeliten? Wenn man sich das im Alten Testament dann weiterhin anschaut, haben die Israeliten das geschafft, das umzusetzen, so wie Gott es festgelegt hatte im Gesetz, dass sie immer den Zehnten abgeben, also 2 Jahre lang nach Jerusalem transportieren, 1 Jahr lang dann im eigenen Ort abgeben. Dann sieht man, also es gab Zeiten, wo das Volk Gottes auch sich sehr stark von seinem eigenen Gott wieder entfernt hat. Also wir lesen auch ganz oft, dass sie dann im Alten Testament auch andere Götter angebetet haben, dass sie Gott vernachlässigt haben, dass sie auch zum Teil gar nicht mehr gewusst haben, wer Gott eigentlich ist und was er für sie getan hat. Und die Konsequenz war natürlich auch, dass sie den Zehnten nicht mehr gegeben haben. Und es gab Zeiten, wo es dann so schlimm war, dass Gott auch Propheten senden musste, um sie wieder daran zu erinnern. Also eine Zeit lang war er ganz besonders schlimm. Da hat Gott sie sogar aus diesem Land, wo sie gewohnt haben, in Israel, hat er sie weggeführt, weil er gesagt hat, ihr seid so stark von mir abgefallen, ihr müsst jetzt mal ein paar Jahrzehnte in die Verbannung. Dann hat er sie aber von dieser Verbannung aus Babylon, hat er sie wieder zurückgebracht, hat sie wieder angesiedelt in ihrem eigenen Land. Aber selbst dann, nachdem sie das alles erlebt hatten, merkt man immer noch, dass sie viele von den Leuten in Israel, die haben ihre Beziehung zu Gott einfach so halbherzig gelebt oder sie haben ja vielleicht auch Angst gehabt, irgendwie versorgt Gott uns wirklich oder wie wird es finanziell. Es war eine schwierige Zeit auch für viele Leute. Großen Reichtum gab es da nicht in dieser Zeit. Und schließlich schickt Gott einen Propheten, das ist der letzte Prophet im Alten Testament, den wir haben, Maleachi. Und der spricht dann mal ganz streng mit den Israeliten im Auftrag Gottes. Ein von Gott gesandter Prophet, der dann zu Israel sagt, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber sagt, wieso sollen wir umkehren oder worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben oder darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, wieso haben wir dich beraubt oder worin haben wir dich beraubt? Gott sagt, im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, da haben wir es wieder, ne? Den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Also an dieser Bibelstelle sieht man ganz deutlich, dass die Israeliten mit der Zeit nachlässig geworden sind, den Zehnten zu geben. Und Gott sagt sogar, ganz krass, krasse Aussage, ihr habt mich beraubt. Das ist natürlich die Konsequenz von dem, was wir am Anfang der Predigt gesagt haben, wo wir gesagt haben, der Zehnte gehört sowieso Gott. Das heißt, wenn wir ihn einbehalten, dann berauben wir Gott. Und das sagt er zu den Israeliten. Dadurch, dass ihr den Zehnten, der sowieso mir gehört, nicht abgegeben habt, dadurch habt ihr mich beraubt. Aber das Interessante ist, wer den Zehnten nicht an Gott abgibt, der schadet gar nicht Gott in erster Linie. Der schadet natürlich auch dem Reich Gottes oder dem Königreich Gottes. Das ist klar, weil dieses Geld fehlt natürlich oder diese Naturalien fehlen natürlich. Die kann man nicht verteilen. Aber Gott sagt in dieser Bibelstelle, eigentlich schadest du dir in erster Linie selber. Denn diese Bibelstelle in Maleachi ist nicht nur eine Zurechtweisung. Wenn man das so zum ersten Mal liest, denkt man so, oh, jetzt hat er sie mal so richtig zurechtgewiesen. Das ist auch so, er weist sie zurecht, aber gleichzeitig ist diese Stelle auch eine ganz tolle Verheißung. Denn Gott sagt, es ist ganz normal, dass auf dieser Welt ein Fresser unterwegs ist. Tolles Wort, ne? Also er sagt, es gibt einen Bösen auf dieser Welt, dessen Aufgabe oder der meint halt, dass er Sachen wegfressen muss. Damit sind auf der einen Seite wirklich Gefahren in der Landwirtschaft auch gemeint. Also ihr kennt ja so Heuschreckenplagen, die manchmal da im Orient auch kommen, die dann tatsächlich alles wegfressen. Das ist auch das, was eigentlich mit diesem Wort Fresser, was da steht, gemeint ist. Das konnten sich die Israeliten damals wirklich so vorstellen, wenn da so eine Heuschreckenplage kommt. Die haben manchmal innerhalb von Minuten haben die ein ganzes Feld abgefressen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das weg ist. Aber dieses Wort Fresser hat auch eine geistliche Bedeutung. Also Gott sagt, es gibt einen Feind, der etwas dagegen hat, dass wir von Gott gesegnet werden. Gott sagt, ich habe eine gewisse Menge von Segen oder einen gewissen Segen, den habe ich für euch vorbereitet. Und das Normale von der Welt ist, dass ihr diesen Segen auch bekommt. Aber es gibt eben einen Feind, der auf dieser Welt unterwegs ist, der Satan, der versucht, uns einen Teil dieses Segens wegzufressen. Und manchmal schafft er das auch. Manchmal schafft er das tatsächlich, dass er auch die geistlichen Segnungen, die für uns vorbereitet sind, dass er die uns wegfressen kann, wenn wir zum Beispiel nicht in enger Gemeinschaft mit Gott leben oder wenn wir einfach nicht das für uns in Anspruch nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Dann kann es passieren, dass der Fresser kommt und uns das wegfrisst. Und vor allem sagt Gott, wenn ihr euch dazu entscheidet, den Zehnten zu geben, dann werde ich was machen. Ich werde nämlich dann diesen Fresser bedrohen und ich werde sagen, du lässt die Finger davon weg. Du lässt die Finger weg von diesem Segen, den ich für meine Kinder vorgesehen habe. Er sagt, ich werde diesen Fresser bedrohen und werde sagen, geh weg. Nimm dein Maul weg von diesem Segen, den ich für meine Kinder vorbereitet habe. Also das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Manchmal kriegen wir das gar nicht mit, was so in der geistlichen Welt hinter den Kulissen passiert. Wir haben so eine gewisse Menge an Besitz oder ein Einkommen haben wir und manchmal denken wir, oh ja, wahrscheinlich ist es das, was Gott für uns vorbereitet hat. So, das ist wahrscheinlich so das, was Gott für mich gedacht hat, was ich besitzen soll oder was ich verdienen soll. Aber in dieser Bibelstelle hat Gott mal wie so ein bisschen das Fenster aufgemacht in die geistliche Welt und hat uns gesagt, stell dir mal vor, dass es auch deutlich mehr sein könnte. Stell dir das mal vor, dass es deutlich mehr ist, das, was ich für dich an Segen oder an Versorgung vorgesehen habe. Aber ich möchte den Fresser bedrohen. Ich möchte diesen Fresser bedrohen, dass er nicht dir einen Teil des Segens wegnehmen kann. Und das ist das, was ich mache, wenn du zum Beispiel treu den Zehnten gibst. Also das ist eine ganz interessante Sache. Wir können tatsächlich mehr ernten, als wir uns vorstellen können. Und das bezieht sich auch auf geistlichen Besitz. Also es ist ja ganz oft auch so, dass der Feind uns so in so eine Position bringen will, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Dass er sagt, ja, du bist ja gar kein Kind Gottes, so wie du dich benimmst. Guck mal, wie du dich jetzt heute wieder benommen hast. Das kann doch gar nicht sein, dass du ein Kind Gottes bist. Ein Kind Gottes würde sich niemals so verhalten, wie du dich heute verhalten hast. Merkt ihr? Er versucht dann, sowas einzuflüstern in dein Ohr. Und das, was er sich wünscht, ist, dass du diesen falschen, blöden Gedanken über Gott übernimmst und denkst so, oh ja, so wie ich mich heute verhalten habe, kann ich ja kein guter Christ sein. Und merkst du was? In diesem Moment hat er es geschafft, dass er dir einen Teil von diesem Segen, den Gott eigentlich für dich vorbereitet hat, den hat er dir weggefressen, weil du verhältst dich so, wie wenn du dann gar kein Kind Gottes mehr wärst. Dabei stimmt es gar nicht. Du bist ein Kind Gottes. Es hat sich überhaupt nichts dran geändert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir treu mit unserem Besitz umgehen, mit unserem irdischen Besitz, mit unserem materiellen Besitz, aber dass wir auch treu umgehen mit den geistlichen Besitztümern, die uns anvertraut sind, dass wir auch treu uns immer wieder damit beschäftigen, was ist das, was Gott für mich vorbereitet hat? Was sind die Zusagen, die er mir gegeben hat? Was sind die Verheißungen, die er mir gegeben hat? Was ist das, was er mir zugesagt hat? Du bist ein Kind Gottes. Ich werde dich niemals loslassen. Du kannst immer zu mir kommen, egal was passiert ist. Ich vergebe dir. Ich habe immer Vergebung für dich. Ich habe immer Befreiung für dich. Ich habe immer Freiheit für dich. Es ist alles vorbereitet. Du musst nur zu mir kommen. Und das fand ich ganz interessant, diese doppelte Komponente, dass er sagt, es könnte sein, dass ich viel mehr vorbereitet habe. Ruf es einfach mal ab. Ruf es einfach mal ab bei mir, das, was ich vorbereitet habe. Also wir haben ja mehrfach schon gesagt jetzt, es geht beim Abgeben des Zehnten nicht um irgendwelche Regeln oder um irgendwelche Vorschriften. Wenn man dann so vom Alten Testament ins Neue Testament rübergeht, dann sieht man, es gab schon auch später wieder Juden, die das sehr ernst genommen haben, den Zehnten zu geben. Jesus ist zum Beispiel auch jemand, der über den Zehnten spricht. Interessant ist auch, dass Jesus den Zehnten zum Beispiel nicht abgeschafft hat. Also er hat nicht gesagt so, ja, ihr seid Christen, ihr müsst den Zehnten nicht mehr geben. Hat er nicht gesagt. Es gibt eine interessante Stelle, wo er mal über den Zehnten spricht. Und zwar spricht er da mit den jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäern, also mit der religiösen jüdischen Elite der damaligen Zeit. Und er sagt in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also das, was wir hier sehen, ist, dass die religiösen Leiter zu der Zeit von Jesus sich wieder ganz stark an die Regeln zum Zehnten gehalten haben. Sie haben es aber in Wirklichkeit, um es mal deutlich zu sagen, sie haben es total übertrieben. Also das, was Gott ja gesagt hat im 3. Mose, was wir vorhin gelesen haben, ihr sollt den Zehnten geben von Vieh, Früchte des Feldes und landwirtschaftliche Erträge. Aber das, was die jetzt gemacht haben, die haben gesagt, naja, Gewürze sind ja zum Beispiel auch so eigentlich landwirtschaftliche Erträge. Das heißt, die haben angefangen, sogar noch den Zehnten von Gewürzen zu geben. Minze, Dill und Kümmel werden hier erwähnt. Also die haben tatsächlich, wenn die dann so ein bisschen Gewürz geerntet haben, haben die sich zu Hause hingestellt, die hatten dann so eine kleine Waage, wo man das dann wirklich auswiegen konnten. Und dann haben sie wirklich von diesen kleinen Gewürzerträgen, die sie hatten, haben sie dann 10%, haben sie richtig schön abgewogen und haben diese 10% haben sie dann in den Tempel getragen und haben da abgeliefert. Und so, jetzt habe ich auch davon den Zehnten gegeben. Da fanden sie sich ganz toll, dass sie das jetzt mal ganz richtig gemacht haben, den Zehnten zu geben von Kümmel, Minze und Dill, von den Gewürzen. Wir lachen da ein bisschen drüber. Jesus sagt, es ist gar nicht falsch, dass ihr das gemacht habt. Er sagt, ich habe den Zehnten nicht abgeschafft. Also er lacht sie gar nicht eigentlich aus. Aber er sagt, dadurch, dass ihr diese Sache so streng beachtet habt, dass ihr euch so streng um die Einhaltung des Zehnten zu geben gekümmert habt, dadurch habt ihr eine andere Sache, die mindestens genauso wichtig ist, die habt ihr total übersehen. Und das sind nämlich die Menschen, die um euch herum sind. Die Menschen, die um euch herum sind und die vielleicht euch auch mal brauchen, die vielleicht auch mal Barmherzigkeit brauchen. Also Leute, die auch mal brauchen, dass man sie vielleicht unterstützt, dass man sie finanziell unterstützt, dass man ihnen hilft, wenn es Waisen oder Witwen auch sind zum Beispiel, dass man die mal zum Essen einlädt, dass man einfach ein bisschen auch guckt um sich herum im eigenen Umfeld, wo sind vielleicht Leute, die mich brauchen oder wo sind vielleicht Leute, in die ich investieren kann, wo sind vielleicht Leute, die ich unterstützen kann. Und er sagt, ihr hättet das eine ist gut, wenn ihr das tut, es ist gut, wenn ihr den Zehnten gebt, aber auf der anderen Seite sollt ihr euch auch darum kümmern. Ihr sollt euch darum kümmern, auch barmherzig zu sein und einfach auch im Glauben zu leben. Das ist eigentlich das Krasseste an der Stelle, dass ihr sagt, ihr habt den Glauben gelassen. Also ihr habt eigentlich dieses ganze sklavische Befolgen, dass ihr sogar jetzt noch 10% von den Gewürzen abgewogen und abgegeben habt, ihr habt es nicht mal im Glauben gemacht. Also ihr habt eigentlich diesen Glauben, auch dass Gott euer Versorger ist, den haben die wahrscheinlich total verloren zu der Zeit. Sie haben einfach sklavisch irgendwelche Gesetze befolgt und haben es damit total übertrieben. Aber wie wir schon gesagt haben, sie haben nicht mehr in der Beziehung mit Gott gelebt. Und das ist das, wozu Jesus sie eigentlich aufruft. Das ist das, was er eigentlich sagt, hey, das Wichtigste ist doch, dass ihr in Beziehung lebt mit Gott, dass ihr in der Beziehung lebt mit mir. Dass ihr Glauben habt, dass ich euch versorge. Dass ihr Glauben habt, dass ich es gut mit euch meine. Und dass ihr einfach euren Horizont auch mal ein bisschen weiter macht und nicht nur guckt, so habe ich jetzt mein Gesetz befolgt, okay, dann kann ich ja die Hände in den Schoß legen, sondern dass ihr einfach mal guckt, ist da vielleicht jemand in meinem Umfeld, der Hilfe braucht? Ist da vielleicht jemand, bei dem ich das anwenden kann, was Gott mit mir getan hat? Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Gott hat die Messlatte für Barmherzigkeit oder für Hingabe sehr hochgelegt. Und in der letzten Predigt haben wir das auch angeguckt, wie die ersten Christen in Mazedonien zum Beispiel auch angefangen haben, das umzusetzen, wie sie eigentlich überhaupt kein Geld hatten und wie sie trotzdem zu den Missionaren oder zu den Aposteln im Neuen Testament hingegangen sind und gesagt haben so, hey, wir möchten euch unterstützen, wir haben zwar nicht viel, aber das, was wir haben, das geben wir euch. Wir investieren in das Königreich Gottes und wir möchten auch gerne mitarbeiten, wir möchten uns engagieren, wir möchten das Königreich Gottes bauen. Wie können wir denn mitmachen? Da haben wir ja gesehen, dass der Paulus fast ein bisschen peinlich berührt ist, weil er sieht, wie arm das die Leute sind, aber gleichzeitig freut er sich über ihre Begeisterung oder über ihre Hingabe, wie sie wirklich Anteil nehmen möchten auch und sich beteiligen möchten, auch mit dem bisschen, was sie haben an Geld, dass sie sagen, wir möchten das investieren, wir möchten was Gutes damit tun. Und das ist das, was Jesus hier eigentlich auch zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern sagt. Das ist eigentlich das, was mindestens genauso wichtig ist, wie den Zehnten zu geben, dass ihr Barmherzigkeit habt, dass ihr euch investiert, auch in Menschen, in Beziehungen und dass ihr einfach einen weiten Horizont habt. Fassen wir mal das zusammen, was wir heute Abend gesagt haben. Also der Zehnte, er gehört Gott. Wir haben kein Recht dazu, ihn zu behalten. Er ist heilig. Und wenn wir das trotzdem machen, dass wir ihn zurückhalten, dann schaden wir gar nicht nur Gott oder nicht Gott in erster Linie, sondern wir schaden vor allem uns selbst. Der Zehnte ist dazu da, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter in der eigenen Gemeinde vor Ort versorgt werden. Und du darfst deinen Besitz auch sogar dazu verwenden, um mit den hauptamtlichen Leitern und mit den Pastoren in deiner Ortsgemeinde ein Fest zu feiern. Du darfst das wirklich feiern. Also wir feiern ja nicht jetzt einfach nur ein Fest um des Festes willen, sondern es ist gut, dass wir das feiern, was Gott Gutes für uns getan hat. Wir dürfen auch den Besitz, den wir haben, dafür verwenden, einfach mal ein Fest zu machen und zu sagen, wir feiern das, was Gott Gutes für uns getan hat. Machen wir ja auch regelmäßig als Gemeinde. Also diejenigen von euch, die schon mal bei uns auch bei einer Tauffeier zum Beispiel dabei waren, da feiern wir auch das. Wir feiern auch diese Errettung von den Täuflingen und dann tischen wir natürlich auch Berge von Fleisch und von Salat auf. Also wenn ihr da unser Buffet schon mal gesehen habt, dann wisst ihr auch, wir sind keine Spielverderber und Gott auch nicht. Das ist nämlich das Wichtigste. Gott ist auch kein Spielverderber. Gott möchte nicht, dass du dir alles nur irgendwie abknappst und dass du selber hungerst und dass du selber überhaupt nicht versorgt bist, sondern er sagt, hey, ich möchte, dass du das auch feierst, auch mit deinen Geschwistern zusammen, mit deinen Leitern zusammen, dass du das feierst, wie gut ich bin. Und du darfst auch das, was ich dir gegeben habe, das, was sowieso mir gehört, das darfst du auch dafür verwenden. Und du hast grundsätzlich auch immer die Möglichkeit, über den Zehnten hinaus direkt an Missionare oder für christliche Werke zu spenden und einfach auch da Gott zu fragen, was ist das, was du mir aufs Herz gelegt hast? Vielleicht kennst du ja auch persönlich Missionare, wo du sagst, die möchte ich unterstützen. Da möchte ich praktisch über den Zehnten, der für die eigene Gemeinde bestimmt ist, hinaus mir überlegen, wen kann ich da unterstützen? Und das ist eine gute Sache. Da werden wir auch in der nächsten Predigt, die ich halten werde, noch mal drauf eingehen, auf diese Frage. Auch im Alten Testament ist es wieder sehr interessant zu gucken, was gibt es denn für Abgaben, die über den Zehnten hinausgehen. Also auch so Projekte, was die Israeliten gemacht haben. Da gab es ja so Projekte zum Beispiel, wo sie den Tempel gebaut haben, wo sie dann extra Spenden dafür eingesammelt haben. Oder es gab Projekt, wo der Tempel nach vielen Jahrzehnten dann mal renoviert werden musste, wo sie extra dafür gesammelt haben. Ihr wisst ja, wir machen das auch so in der Gemeinde, dass wir auf der einen Seite keine Geldpredigten halten, aber auf der anderen Seite trotzdem manchmal sagen, okay, wir haben jetzt so ein Projekt, wo wir das Café zum Beispiel gebaut haben oder wir haben ein Projekt, dass wir ein Auto kaufen, was für die Gemeinde gebraucht wird zum Beispiel, dass wir sagen, wer sich daran beteiligen möchte, der ist herzlich dazu eingeladen und kann sich jetzt mit einer Sonderspende zum Beispiel daran beteiligen. Also das ist so eine Sache, die werden wir uns dann in meiner nächsten Predigt noch mal ein bisschen auch anschauen, was Gott dazu sagt. Serafin wird nächste Woche predigen, auch ganz besonders noch mal über diese Frage, wie gehst du mit deinem eigenen Besitz um? Also da bin ich auch schon gespannt, was er dazu sagen wird. Also wie verwalten wir auch unseren eigenen Besitz? Wie gehen wir damit um? Das wird sicher auch sehr spannend werden. Aber wie gesagt, alles dieser ganze Themenkomplex zum Thema Finanzen und Versorgung hat eigentlich gar nicht was primär mit Geld zu tun, sondern es hat primär was mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Weil wenn du in einer engen Beziehung mit Gott lebst, dann wirst du irgendwann auch anfangen, diese Freude zu entdecken, auch beim Geben. Ich glaube, viele von euch kennen das auch schon. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich irgendwann angefangen habe, auch aus Freude zu geben und dann so eine Freude auch dabei zu haben, zu sehen, wie das, was ich gemacht habe, ankommt. Das ist ganz unabhängig von der Größe des Betrags. Manchmal kann man ein kleines Kind mit 5 Euro glücklich machen. Wenn du sagst, du gibst einem kleinen Kind, gibst du 5 Euro und das Kind darf dann sich am Kiosk Chips kaufen. Guck dir mal an, wie die manchmal da springen am Gottesdienst. Ihr kriegt das nicht immer mit, das ist ja hauptsächlich im Vormittagsgottesdienst. Das kann man wirklich sehen, wie man Menschen mit so etwas ganz Kleinem manchmal glücklich machen kann. Und das ist eigentlich auch diese Sichtweise, die Gott uns gibt, dass er sagt, guck mal um dich herum. Was kannst du Gutes tun, auch mit dem, was ich dir gegeben habe? Weil es ist ja sowieso alles von mir. Also alles, was du erwirtschaftet hast in deinem Leben, wo du denkst, es kommt vielleicht durch deinen Gehirnschmalz oder durch die Arbeit deiner Hände, selbst das habe ich dir gegeben. Diese Fähigkeit, dass du arbeiten kannst, die Fähigkeit, dass du was erwirtschaften kannst, auch das habe ich dir gegeben. Also denk mal drüber nach, auch jetzt so vielleicht unter der Woche, wenn ihr so mit Jesus redet, dass ihr ihn einfach mal fragt, ja, Herr, was kann ich machen? Und das ist unabhängig davon, wie viel Geld das du wirklich hast. Also das ist manchmal schon eine Herausforderung. Ich kenne aus meinem eigenen Leben, kenne ich beides. Ich kenne Zeiten, wo ich viel hatte. Ich kenne aber auch Zeiten, wo es wirklich so knapp war, also dass ich eigentlich praktisch nicht mehr davon leben konnte und dass ich auch so in Bereiche des Übernatürlichen hineingegangen bin, wo ich gesagt habe, Gott, du bist jetzt wirklich mein Versorger. Und ich habe ganz oft erlebt, dass von den unmöglichsten Stellen dann auf einmal Versorgung herkommt. Also dass Leute, zu denen ich gar nicht jetzt nicht so eine starke oder tiefe Beziehung hatte, dass die mir einfach Geld geschenkt haben oder dass die mich auf einmal gesegnet haben oder dass die mich regelmäßig zum Essen eingeladen haben. Aber wenn du sagst, ich möchte mich investieren in das Reich Gottes oder ich möchte auch dabei sein, wenn das Reich Gottes, das Königreich Gottes gebaut wird, dann wirst du auch erleben, dass in deinem Leben in Bezug auf Versorgung auch so übernatürliche Dinge passieren. Das werden wir uns auch in späteren Predigten dann noch ein bisschen genauer anschauen, wie man auch wirklich in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn man selber tatsächlich wenig hat, wie man auch wirklich übernatürliche Dinge da erleben kann. Amen. Amen.